Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Info 3 Abend.
Barack Obama stoppt die amerikanischen Pläne für ein Raketenabwehrsystem in Europa. Die Nationalbank glaubt an eine raschere Erholung der Schweizer Wirtschaft als noch vor 3 Monaten. Altbundesrat Josef Deiss kandidiert für das Präsidium der UNO-Generalversammlung nächstes Jahr. Das Wetter morgen früh ist an vielen Orten neblig und kühl, dann wird es freundlicher bei höchstens 25 Grad. Am Mikrofon sind Nicoletta Cimino und Ueli Zindl. Er hat den Nachrichtenüberblick.
US-Präsident Barack Obama legt die Raketenabwehrpläne seines Vorgängers George Bush auf Eis. Die geplanten Abschussrampen in Polen und das Radar in Tschechien sollen vorläufig nicht realisiert werden. Sie hätten Europa vor befürchteten Raketenangriffen aus dem Iran schützen sollen. Russland empfand die Pläne als feindseligen Akt. Die Abkehr der USA von dem Großprojekt wird in Russland, aber auch vielerorts in Europa begrüßt. Als Beleg dafür, dass Obama sich um eine bessere Beziehung zu Russland und Iran bemüht. Die Schweizerische Nationalbank schätzt die Wirtschaftslage deutlich besser ein als vor 3 Monaten. Sie rechnet damit, dass die Schweizer Wirtschaft in diesem Jahr um 1,5 bis 2% schrumpft. Bisher ging sie von einem Minus von bis zu 3% aus. Und trotzdem, die Nationalbank bleibt vorsichtig. Sie lässt den Leitzins bei 0,25% und versorgt die Wirtschaft weiterhin großzügig mit Geld. Altbundesrat Josef Deiss soll 2010-2011 für ein Jahr das Präsidium der UNO-Generalversammlung übernehmen. Die Schweiz hat eine entsprechende Kandidatur eingereicht, wie das Departement für Auswärtige Angelegenheiten einen Bericht von NZZ Online bestätigt. Neben der Schweiz interessiert sich bisher auch Belgien für das Amt. Zurzeit präsidiert der Libyer Ali Treki die UNO-Generalversammlung. Die Hilfswerke Fastenopfer und Brot für alle fordern vom Bundesrat mit Blick auf die Weltklimakonferenz in Kopenhagen ein stärkeres Engagement im Klimaschutz. Sie haben eine Petition eingereicht, die unter anderem fordert, dass arme Länder bei der Bewältigung der Folgen des Klimawandels finanziell unterstützt werden. Die Schweiz habe sich mit der Ratifizierung der Klimakonvention verpflichtet, sich am weltweiten Klimaschutz zu beteiligen. Bundesrat Ueli Maurer ist mit den Schweizer Medien hart ins Gericht gegangen. Er wirft ihnen Push- und Anbiederungen vor und dass sie ihren eigentlichen Aufgaben vernachlässigen würden. Die Schweiz werde von gleichgerichteten Medien dominiert, sagte Maurer am Jahreskongress der Schweizer Verleger. Maurer sprach sich gegen Monopole aus, so soll sich auch die SRG IDESwiss dem freien Wettbewerb stellen müssen. Die Arbeitnehmerorganisation Angestellte Schweiz verzichtet in der aktuellen Lohnrunde auf generelle Lohnforderungen. Wichtiger sei im Moment, dass Arbeitsplätze gesichert, die Arbeitsbedingungen verbessert und die Kaufkraft gestärkt würde. Das Bezirksgericht Zürich hat 2 ehemalige Mitarbeiterinnen des Zürcher Sozialdepartements freigesprochen. Die beiden hatten der Zeitschrift Weltwoche vertrauliche Informationen weitergegeben. Diese sollten Missstände im Sozialdepartement aufzeigen. Die Staatsanwaltschaft warf den beiden deshalb Amtsgeheimnisverletzung vor. Das Gericht urteilte nun, dass sie tatsächlich Amtsgeheimnisverletzungen begangen hatten. Es hat jedoch eine Ausnahmeklausel angewendet, demnach werden Angeklagte freigesprochen, wenn eine Amtsgeheimnisverletzung der einzige Weg ist, um Missstände anzuprangern. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Markenindex stand kurz vor Schluss bei 6.312 Punkten plus 0,2%. In New York steht der Dow Jones Index bei 9.820 Punkten plus 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 51,72 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,284.
Info 3 Abend. Die Themen.
Kehrtwende in Washington, warum US-Präsident Obama kein Raketenabwehrsystem in Osteuropa mehr will. Optimismus bei der Nationalbank, warum sie an eine raschere Genesung der Schweizer Wirtschaft glaubt. Und Gerechtigkeit, auch in der Klimapolitik, warum reiche Nationen mehr gegen die globale Erwärmung tun müssten als Entwicklungsländer. Zuerst jetzt aber Wetter und Verkehr.
Das Wetter am Abend im Osten und in den Bergen noch letzte Tropfen, morgen über dem Flachland sehr Hochnebel, sonst ziemlich sonnig und in den Alpen föhnig. Um 22 mit Föhn bis 25 Grad. Verkehrsinfo der RS von 17.05 Uhr. Stau oder stockender Verkehr auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthard-Süd-Portal in Airolo. In der Region Basel auf der kantonalen Autobahn zwischen Muttenz und der Verzweigung Hagnau. In der Region Zürich auf dem Nordring Richtung St. Gallen zwischen dem Limmataler Kreuz und Zürich-Affoltern. Auf dem Westring vor dem Limmataler Kreuz in Richtung Gubristunnel und auf der A1 Richtung Bern zwischen der Verzweigung Zürich-Ost und Zürich-Affoltern.
Info 3 Abend.
Ein amerikanischer Raketenschild in Europa. Was klingt wie eine Episode aus dem Kalten Krieg, war bis vor kurzem die offizielle Politik der USA. Entsprechend gereizt reagierten gewisse Nationen, beispielsweise Russland. Jetzt aber hat US-Präsident Obama einen weiteren Plan seines Vorgängers George W. Bush aufgegeben. Er verzichtet auf den Raketenschild. Ich fragte Fredrik Steiger von der Auslandredaktion, warum Obama das Abwehrsystem nicht mehr will.
Man muss vielleicht vorausschicken, dass dieser Sinneswandel nicht so abrupt ist, wie es jetzt zum Teil dargestellt wird. Obama und seine Regierung haben bereits im Februar klargemacht, dass sie dieses Raketenabwehrprogramm nur realisieren wollen, wenn es technisch verlässlich und kostenmäßig vertretbar ist. Das ist das eine. Und es scheint jetzt eben so zu sein, dass man gesehen hat, dass es möglicherweise eben technisch noch nicht so ausgereift ist, dass es realisierbar ist und finanziell angesichts der Milliardenkosten viel zu teuer ist, gemessen am Nutzen, das es bringt. Der zweite Grund könnte sein, dass die Bedrohung durch iranische Langstreckenraketen mittlerweile in Washington als geringer eingeschätzt wird, als das noch unter Präsident George Bush der Fall war. Und schließlich hat für Obama das Ziel, die Beziehungen zu Russland zu normalisieren, viel stärkeres Gewicht als unter seinem Vorgänger.
Und was heißt das jetzt für die Beziehungen zwischen den USA und Russland und natürlich auch den Beziehungen zwischen den USA und Iran?
Russland hat sich bereits zu Wort gemeldet und in einer ersten Stellungnahme diese Washingtoner Entscheidung als positiven Schritt begrüßt. Es ist davon auszugehen, dass man das in Teheran ähnlich sehen wird. Aber man darf nicht vergessen, das problematische Verhältnis zwischen Russland und den USA und auch zwischen Teheran und den USA ist nicht nur deswegen problematisch, wegen dem, was Amerika tut, sondern wegen dem, was Amerika und die USA sind, nämlich die einzige verbliebene Supermacht. Und die Regime in Teheran und Moskau haben zum Teil aus innenpolitischen Gründen die USA zu einem Feindbild emporstilisiert und möchten möglicherweise an diesem Feindbild ein Stück weit festhalten.
Was aber schwierig werden könnte oder schwieriger werden könnte jetzt, wo die USA diesen Schritt machen?
Das dürfte tatsächlich schwieriger sein, weil den Bevölkerungen sowohl im Iran und in Russland dürfte es nicht so mehr so leicht klarzumachen sein, dass Amerika tatsächlich der große Feind ist, wenn die Regierung von Barack Obama den beiden Ländern durch diesen Schritt so weit entgegenkommt.
Wie sieht es denn aus mit den Ländern, die für dieses Raketenabwehrsystem waren, beispielsweise Israel? Hat es da schon Reaktionen gegeben?
Im Moment gibt es noch keine klaren Reaktionen. Es wäre vielleicht auch noch ein bisschen früh. Aber man muss durchaus eben auch sehen, es gibt gar nicht so viele, die wirklich für dieses System waren. Israel ist ein Land, in Polen und in Tschechien waren zumindest die Regierungen für dieses System, die Bevölkerung aber überhaupt nicht. Und selbst die NATO hat dieses neue System bestenfalls lauwarm unterstützt und sieht es jetzt als eher positiven Schritt, dass man darauf verzichtet. Im Fall von Israel ist noch zu sagen, dass Israel zwar grundsätzlich für das System war, aber dieses System hätte konkret für Israel keinen zusätzlichen Schutz geboten, genauso wenig wie für weite Teile Südosteuropas und Südeuropas.
Einschätzungen von Fredrik Steiger waren das.
Info 3 Abend.
Der Schweizer Wirtschaft geht es doch nicht so schlecht, wie noch vor 3 Monaten befürchtet. Das sagt die Schweizerische Nationalbank. Und trotzdem will sie auf verschiedene Hilfsmaßnahmen noch nicht verzichten, mit denen die Wirtschaft gestützt wird. Wie passt das zusammen? Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen, soll einmal ein kluger Kopf gesagt haben. Ein Eindruck, der sich in den letzten Monaten erhärtet hat. Noch in den Wintermonaten korrigierten die Ökonomen ihre Wirtschaftsprognosen fast im Wochentakt nach unten. Nun revidieren sie ihre Prognosen fast ebenso fleißig wieder nach oben, weil sich die Weltwirtschaft nun offenbar rascher erholt von ihrer Krise als ursprünglich gedacht. Das sieht nun auch die Schweizerische Nationalbank so, nach ihrer jüngsten Analyse des Gesundheitszustands der Schweiz. Die Notenbanker gehen neu davon aus, dass die Schweizer Wirtschaft in diesem Jahr um 1,5 bis 2% schrumpfen wird. Beim letzten Gesundheitscheck vor 3 Monaten gingen sie noch von einem deutlich größeren Minus von 3% aus. Die obersten Währungshüter sind also deutlich optimistischer geworden. Aber so richtig aufzuatmen wagen sie dann doch noch nicht. Zu groß seien die Unsicherheiten noch immer. So könnte die Weltwirtschaft erneut in eine Krise rutschen. Oder auch die Finanzmärkte seien noch nicht vor weiteren Turbulenzen gefeit. Und auch das Risiko einer Deflation, dass also die Preise auf breiter Front ins Rutschen kommen, sei noch nicht vollends gebannt, befürchtet die Nationalbank. Deshalb hat sie entschieden, ihre Hilfsmaßnahmen, mit denen sie die Schweizer Wirtschaft stützt, vorläufig fortzuführen. Sie lässt die Zinsen tief, bietet den Banken weiterhin großzügig Liquidität an und sie will auch künftig einschreiten, sollte der Franken zum Euro zu stark werden und so die hiesige, ohnehin schon angeschlagene Exportindustrie zusätzlich unter Druck bringen. Das alles zeigt, mit der Schweizer Wirtschaft verhält es sich ähnlich wie mit einem Patienten auf der Intensivstation, der an verschiedenen lebensunterstützenden Maschinen hängt. Noch wäre es zu früh, diese Maschinen abzustellen.
Info 3 Abend.
Dass etwas getan werden muss gegen den weltweiten Klimawandel, darüber sind sich nicht nur Experten, sondern auch die meisten Politiker und Politikerinnen einig. Wie viel getan werden muss in den einzelnen Ländern, da allerdings gehen die Meinungen weit auseinander. Einen radikalen Vorschlag, wie viel die Schweiz tun müsste im Kampf gegen die Klimaerwärmung, machen jetzt die Hilfswerke der Kirchen. Klar ist, es wäre viel mehr, als der Bundesrat geplant hat. Dominik Meyer berichtet.
Von Klimagerechtigkeit sprechen die Vertreter der christlichen Hilfswerke Fastenopfer und Brot für alle. Die reichen Staaten sollten die Hauptlast tragen im Kampf gegen die Folgen des Klimawandels. Je mehr arme Menschen in einem Land lebten, desto weniger müsse ein Land beitragen zum Kampf gegen den Klimawandel. Denn die ärmsten Länder sollten sich zunächst entwickeln dürfen, sagt Sivan Karta vom Stockholm Environment Institute. Er vertritt ein weltweites Netzwerk von Nichtregierungsorganisationen. Es gehe um einen Weg, die Last so zu verteilen, dass die Armen auf der Welt nicht zusätzlich belastet würden. Nach diesem Konzept sollte die Schweiz die gleiche Menge CO2 einsparen wie das vielfach größere Indien. In der Schweiz müsste dazu innerhalb 10 Jahren der CO2-Ausstoß um 40% sinken gegenüber dem Stand von 1990. Zusätzlich müsste die Schweiz massiv den Klimaschutz in Entwicklungsländern finanzieren. 500 Franken pro Kopf und Jahr würde dies kosten, schätzt Sivan Karta. Die Menschen müssten diese Zahl unbedingt sehen, sagt Sivan Karta. Sie müssten verstehen, dass das, was die Politik bislang als realistisch betrachte, niemals ausreiche, um das Problem des Klimawandels zu lösen. Tatsächlich, die Forderungen von Fastenopfer und Brot für alle sind weit weg von der Realität. Das CO2-Reduktionsziel des Bundesrates ist deutlich geringer und wie viel die Schweiz zahlen wird für den Klimaschutz in den armen Staaten, hat der Bundesrat noch nicht entschieden. An der nächsten UNO-Klimakonferenz im Dezember werden diese Zahlungen von Nord nach Süd ein Knackpunkt sein. Am Tisch der Hilfswerke heute in Bern saß Lucretia Meyer-Schatz. Sie ist Präsidentin des Stiftungsforums von Fastenopfer und CVP-Nationalrätin. Wie realistisch sind Ihre Maximalforderungen?
Wir haben aufgezeigt, was es braucht. Das können wir im jetzigen Zeitpunkt innenpolitisch nicht realisieren. Wir haben die Analysen aufgezeigt, was es brauchen würde. Und es muss jeder und jede einen Beitrag dazu leisten.
Ein Erfolg wäre es bereits, wenn der Bundesrat an seinen heutigen Zielen festhalte, sagt Lucretia Meyer-Schatz als Realpolitikerin. Überall auf der Welt sei die Klimapolitik weit entfernt von dem, was wirklich nötig sei, sagt Sivan Karta vom Stockholm Environment Institute. Ein Blick zurück in die Geschichte stimme ihn aber optimistisch.
I think things can change remarkably in 20 or 30 years.
Er denke, die Dinge könnten sich stark ändern innerhalb von 20, 30 Jahren. Das habe sich zum Beispiel bei den Frauenrechten gezeigt. Veränderungen seien häufig innerhalb ganz kurzer Zeit möglich geworden.
Info 3. Uns gibt's auch als Podcast unter info3.drs.ch. Am Mikrofon und für die Sendung verantwortlich war Nicoletta Cimino.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.